Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen einen Abschnitt aus dem Buch Jesaja, wie es schon Tradition ist. Und zwar kommen wir heute zum Kapitel 8. Und wir lesen zusammen die Verse 1 bis 10. Jesaja Kapitel 8, Verse 1 bis 10. Dort berichtet Jesaja durch den Heiligen Geist. Und der Herr sprach zu mir: Nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit deutlicher Schrift: Bald kommt Plünderung, rasch Raub. Und ich will mir glaubwürdige Zeugen bestellen: Uria, den Priester, und Sachaja, den Sohn Jeberechjas. Und ich nahte mich der Prophetin, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach der Herr zu mir: Nenne ihn: Bald kommt Plünderung, rasch Raub. Denn ehe der Knabe wird sagen können: Mein Vater und meine Mutter, wird der Reichtum von Damaskus und die Beute Samarias vor dem König von Assyrien hergetragen werden. Und der Herr fuhr fort, mit mir zu reden, und sprach: Weil dieses Volk das stillfließende Wasser Siloas verachtet, dagegen Freude hat an Rezin und an dem Sohn Remalias, siehe, so wird der Herr die starken und großen Wasser des Stromes über sie bringen, den König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit. Der wird sich über all seine Flussbetten ergießen und über alle seine Ufer treten, und er wird daherfahren über Juda, es überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird erreichen, und die Spanne seiner Heeresflügel wird die Breite deines Landes füllen, Immanuel. Schließt euch zusammen, ihr Völker, ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, die ihr alle in fernen Landen, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus. Verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt, denn Gott ist mit uns. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in den vorangegangenen beiden Predigten aus dem Kapitel 7 des Buches Jesaja haben wir gesehen, dass die immer wiederkehrende zweiseitige Botschaft von Gericht und Erlösung, die sich ja durch alle bisher behandelten Kapitel gezogen hat, dass die jetzt gleichsam eine neue Qualität erreicht hat. Jesaja beginnt jetzt sehr konkret zu verkündigen, und zwar nicht nur, worin Judas Sünde steht, sondern auch, wie nahe das zeitliche Gericht über ihre Sünde ist und auch welche Form es annehmen wird, nämlich Eroberung und Bedrückung durch die Assyrer. Zugleich zeigt das Wort Gottes aber auch in großer Klarheit, dass die einzige Hoffnung auf Errettung aus dem Gericht, in Gott selbst besteht, der in eigener Person als Immanuel, als Gott mit uns zum Volk kommt und für sein Volk in die Bresche treten wird. Der heutige Predigttext macht hier Fortsetzung und bedient sich wiederum sehr anschaulicher Bilder. Das werden wir gleich sehen. Das Thema der Predigt bezieht sich vor allem auf die Aussage in Vers 6. Und soll lauten: Das Heil in den Wassern Siloas. Und ich möchte die Predigt in vier Abschnitte gliedern. Erster Abschnitt: die Botschaft vom raschen Gericht. Zweitens: die stillen Wasser Siloas. Drittens: die vernichtende Flut über Israel. Und viertens: der rettende Felsen Immanuel. Erstens: die Botschaft vom Gericht. Zweitens: die stillen Wasser Siloas. Drittens: die vernichtende Flut über Israel. Und viertens: der rettende Felsen Immanuel. Es ist interessant und auch geradezu erschreckend, mit welch einer Deutlichkeit der Prophet hier Gottes Wort, und zwar Gottes hartes Wort, kundtun soll. Er soll die Gerichtsankündigung auf eine große Tafel schreiben, und zwar mit deutlicher Schrift. Oder wörtlich steht hier sogar mit Menschenschrift. Also mit einer Schrift, die jeder lesen kann. Oft wird ja bei der Verkündigung des Wortes Gottes einiges verdunkelt. Gerade die Wahrheit vom Zorn Gottes über die Sünde, von seiner unerbittlichen Gerechtigkeit, wird manchmal doch etwas abgeschwächt. Wohl um die Hörer nicht zu verschrecken. Es bleibt dann auch mehr Zeit, um von Jesus zu reden. Aber fragen wir uns mal, wie wollen wir Jesus Christus als den Erlöser verkündigen, wenn wir nicht sagen, wovon er denn erlöst? Wer nicht begreift, wie abgrundtief und aussichtslos verloren er ist, wenn er mit den Maßstäben des Heiligen Gottes gemessen wird, der wird auch nicht begreifen, wer dieser Jesus eigentlich ist und warum ich und wir alle ihn so nötig haben. Im damaligen Volk Gottes war die Situation ganz ähnlich. Jahr ein, Jahr aus lebten sie nun schon in Kanaan, im verheißenen Land, unter dem Gnadenbund, unter den Verheißungen. Und sie wussten eigentlich, dass alles, was sie da umgab, doch auf etwas Zukünftiges, auf etwas Besseres hindeutete. Aber sie blickten nicht im Glauben darauf. Sie hatten sich in der Gegenwart eingerichtet und sie sahen auch nicht die wahre Gefahr, in der sie schwebten. Ja, das Volk Gottes zitterte vor weltlichen Mächten, weil eben diese Mächte ihr Dasein in dieser sichtbaren Wirklichkeit bedrohten, anstatt vor dem Zorn Gottes zu zittern. Und darum suchten sie auch eine falsche Errettung aus der Gefahr, nämlich wiederum in der Welt, bei anderen Fürsten und Mächten, statt bei demselben Gott, der doch nicht nur ein gerechter Richter, sondern auch ein barmherziger Erretter ist. Und um ihnen klarzumachen, wie nutzlos dieses falsche Hoffen auf eine falsche Errettung ist, sollte Jesaja in einer nun wirklich nicht mehr zu überbietenden Klarheit das Gericht ankündigen. Eine große, weithin sichtbare Tafel. Klare, einfache, jedermann verständliche Worte von zwei glaubwürdigen Zeugen, als das Wort Gottes bestätigt. Ja, und schließlich spannte Jesaja sogar noch seine Familie ein. Wie auch schon beim letzten Mal. Nicht, da hat er ja, als er zu Ahas redete, seinen Sohn mitgenommen, dessen Namen übersetzt lautete, ein Überrest wird umkehren. Ja, und durch diesen Sohn redete er sozusagen vom Heil. Und jetzt sollte der Name eines anderen Sohnes die Gerichtsbotschaft wiederholen, und zwar wörtlich, und damit bekräftigen. Übrigens, wer sich gefragt, was in Vers 3 die Prophetin meint, das ist einfach Jesajas Ehefrau, also die Frau des Propheten. Wenn wir uns jetzt aber mal diesen ersten Abschnitt, so etwa bis zum Vers 6, einmal genauer ansehen, dann fällt auf, dass Jesaja hier gar nicht wie sonst üblich zu Juda spricht. Jesajas Botschaft richtet sich zunächst einmal an den Norden, an Israel, an Ephraim. Und erst ab Vers 8 wird Juda wirklich mit einbezogen. Das Gericht gilt also im ganzen nominellen Volk Gottes mit einem Unterschied. Für das Nordreich wird es kein Entrinnen geben. keine Erlösung, keine Hoffnung. Wer sich, wie wir gleich sehen werden, wer sich von Gott abwendet, der braucht nicht zu meinen, dass ganze Gerede von Gericht und Erlösung, das gehe ihn jetzt nichts mehr an. Denn jeder Mensch ist vor Gott schuldig, auch wenn er drüber lacht oder das für Unsinn hält. Und Gottes Zorn ist und bleibt über jedem Sünder, der nicht glaubt. Ganz gleich, ob der damit einverstanden ist oder nicht. Wir reden ja nicht von Sünde und von Zorn und von Gericht, weil uns das Spaß macht. Oder weil wir hier möglichst zerknirscht sein wollen, sondern weil es die Wirklichkeit ist. Und erst wenn wir diese Wirklichkeit in all ihrem Schrecken, in all ihrer Bedrohlichkeit erkennen und begreifen, ja für uns persönlich begreifen, erst dann können wir doch ehrlich nach Christus fragen und das wunderbare Heil in ihm verstehen und durch Glauben ergreifen. Israel hat seine Sünde nicht erkannt und darum auch das Wort von der Erlösung nicht verstanden. Und damit kommen wir zum zweiten Teil der Predigt und zu diesem seltsamen Vers 6 mit der Aussage, weil dieses Volk das stillfließende Wasser Siloas verachtet. Das Gewässer namens Siloa, das kommt in der Heiligen Schrift neben dieser Stelle nur noch an drei anderen Stellen vor, nämlich in Nehemia Kapitel 3, da geht es um den Wiederaufbau Jerusalems, wird Siloa eher beiläufig erwähnt. Dann in Lukas Kapitel 13, da stürzt an eben diesem Ort ein Turm ein. Und dann sehr prominent, und wir hatten es gerade gelesen, in Johannes 9, bei der Heilung des Blinden. Tatsächlich war Siloa, ja was war es, also ich war noch nie in Jerusalem. Ich weiß nicht, ob es dieses Gewässer heute noch gibt. Aber wie es früher war, das weiß ich noch, das habe ich nämlich gelesen. Es war ein Bach. Ein Bach, der sich an einer Stelle so zu einer Art Teich weitete. Und daran war nun wirklich nichts besonders Spektakuläres. Also das war was ziemlich Alltägliches und die Beschreibung als still fließendes Wasser trifft die Sache hier also recht gut. Aber die Frage ist doch, was ist dann das Besondere an diesem Bach, dass er an dieser Stelle hier erwähnt wird? Und er wird ja nicht bloß erwähnt, sondern es wird ja geradezu das Heil Israels damit verknüpft. Hätte das Volk das still fließende Wasser Siloas nicht verachtet, so wäre es offenbar nicht unter das furchtbare Gericht gekommen, das nun im Folgenden hier angekündigt wird. Was also macht Siloa so besonders? Das Besondere am Bach Siloa war seine Lage. Er floss nämlich in Jerusalem gerade zwischen zwei Bergen hindurch oder an zwei Bergen vorbei, nämlich am Berg Moria, auf dem der Tempel erbaut war, und dem Berg Zion, auf dem der Palast Davids stand. Siloa stand also in Beziehung zu diesen beiden durchaus besonderen Bergen. Es ist jetzt schon einige Monate her, dass wir über Jesaja 2 gesprochen haben. In Jesaja 2, am Anfang, da ging es ja auch um den Tempel des Herrn und um den Berg Zion. Und diese beiden Begriffe waren da in seltsamer Weise miteinander verknüpft, obwohl ja der Tempel nicht auf Zion stand. Der Grund dafür, dass Moria und Zion, ja, beziehungsweise Tempel und Königspalast, so eng miteinander verbunden werden, liegt darin, dass diese beiden Einrichtungen die gleiche Grundlage hatten. Der Versöhnungsdienst im Tempel, wie auch die Herrschaft des Königs von Israel über das Volk Gottes, gründeten sich letztlich auf die Verheißungen Gottes, auf das verheißene Heilswerk Christi und auf sein Königtum in seinem Reich, Ohne die Verheißungen Gottes in Bezug auf Christus wäre der Tempel von Jerusalem, all die Ordnungen, die Zeremonien, ebenso bedeutungslos gewesen wie das Königtum Davids. Und hier in Jesaja 8 wird durch die Nennung des Baches oder Teiches Siloa diese Tatsache erneut in den Vordergrund gerückt. Dass Israel Siloa verachtete, bedeutet also nichts anderes, als dass sie Moria und Zion verachteten. Das heißt, den Versöhnungsdienst im Tempel in Jerusalem und das Haus David, das auf dem Thron in Jerusalem saß. Stattdessen, so lesen wir, hatten sie Freude an Rezin und an dem Sohn Remalias. Das ist doch eine sehr treffende Beschreibung für das Nordreich Israel. Ja, eigentlich von der Zeit der Abspaltung an bis zu den Tagen, von denen der Text hier redet. War denn nicht ein Hauptgrund für die Abspaltung der nördlichen Stämme gewesen, dass Jerobeam den Priesterdienst unter seine Kontrolle bringen wollte und darum eigene Heiligtümer einrichtete? Sie verachteten die still fließenden Wasser Siloas, die erstens ein Zeichen für den einzigen Ort waren, an dem Gott Sühnopfer entgegennehmen wollte, an dem er seinem Volk Versöhnung bereiten wollte und in welchem das Sühnopfer Christi quasi vorgeschattet war. Ja, und der im Vers genannte Rezin, ja, das war der König von Syrien. Und der Sohn Remalias, das war Pekach, der damalige Herrscher von Israel in Samaria. Die hatten sich verbündet, um gemeinsam gegen Juda und Jerusalem zu Felde zu ziehen. Gerade vor kurzem haben wir gelesen, was ihr Kriegsziel war. Jesaja 7, Vers 6. Wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Ja, sie verachteten die stillfließenden Wasser Siloas, die zweitens ein Zeichen für das legitime Königtum des Hauses David waren. Des Hauses, in dem die Herrschaft Christi über sein Volk vorgeschattet war. Wer Siloa verachtet, wer sich von Siloa abwendet, der wendet sich also von Christus ab. Und das sollte sich für Israel rächen. Nicht als ob das Abwenden von Siloa selbst, das Abwenden von den Verheißungen und damit von Christus als solches der Grund für das Gericht gewesen wären. Denn das sind ja alles nur Symptome für die Sünde als solche. Das Gericht kommt über das Volk nicht aufgrund dieses oder jenes Irrweges, sondern aufgrund seiner Sünde. Aber, und darauf kommt es an, ohne Siloa, ohne Christus, gibt es keine Hoffnung auf Rettung. Das Gericht kommt auf jeden Fall. Aber weil Christus jetzt nicht, wie beim vorigen Mal gesehen, in die Bresche tritt und den Zorn Gottes sozusagen auf sich zieht, darum trifft dieser Zorn jetzt in voller Wucht das Volk. Nicht, das verstehen wir doch. Wer Christus vertraut, der bleibt dennoch Sünder. Und für den wird das Gericht nicht einfach abgesagt. Es bleibt sehr real bestehen, aber mit einem Unterschied. Christus trägt es stellvertretend. Wer Christus dagegen nicht glaubt, nicht vertraut, ja, der muss den Lohn seiner Sünde selber bezahlen. Die Wasser Siloas, das sind stille Wasser. Die Erlösung kommt nicht mit Pauken und Trompeten daher. Das Heilswerk Christi hat in der Tat etwas Stilles, etwas Demütiges an sich. Auch das hatten wir beim vorigen Mal gesehen. Er, der Gerechte, Er teilt das Elend seines Volkes. Er beugt sich unter das Gesetz Gottes. Er beugt sich ganz tief hinab, bis in die allertiefste Verworfenheit und Gottverlassenheit. Das ist alles nur kein Spektakel, das die Massen begeistert. Und darum schickt Jesus in Johannes 9 den Blinden auch gerade nach Siloa. Natürlich hätte er die Heilung auch in eine große Show mit Tamtam und Feuerwerk einbetten können, aber nein. Geh hin, wasche dich im Teich Siloa. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. So einfach ist das. So still, so unaufgeregt verrichtet Christus das Heilswerk für uns. Und ebenso still und unaufgeregt eignet uns auch der Heilige Geist dieses Heil durch Glauben zu. Haben also diejenigen, die hierbei in jedem Fall Sensationen und, weiß nicht, allerlei Verrücktheiten erwarten, nicht auch ein recht eigenwilliges Verhältnis zu den stillen Wassern Siloas? Sicher ist nicht jede Begeisterung falsch, aber das nun wirklich nicht. Aber die Frage ist doch, was oder wer bei all dem im Mittelpunkt steht. Es ist schon bezeichnend, in welcher Form das Gericht hier angekündigt wird. Der Gegensatz könnte nicht deutlicher sein. Hier ein stilles Bächlein, das Heil und Leben im Reich Gottes verheißt, und da eine brausende Wasserflut, die Tod und Verderben bringt. Ein Tsunami, der alles fortreißt und unter sich begräbt. Und damit sind wir schon beim dritten Teil, bei der vernichtenden Flut über Israel. Dieser Tsunami, er wird namentlich bezeichnet. Laut Vers 7 ist es der Strom, was nichts anderes meint als den Euphrat, den großen Strom Assyriens, der darum auch gleich in den nächsten Worten in der Person des Königs von Assyrien verkörpert wird. Assyrien wird sich erheben, wird über seine Ufer treten, wird alles überschwemmen, wird Syrien und Ephraim einkassieren. Und das schon sehr bald. Wir erinnern uns an den neugeborenen zweiten Sohn Jesajas, den mit dem furchterregenden Namen Bald kommt Plünderung, rasch Raub. Von dem lesen wir: Denn ehe der Knabe wird sagen können, mein Vater und meine Mutter, wird der Reichtum von Damaskus und die Beute Samarias vor dem König von Assyrien hergetragen werden. Bevor dieser Junge Mama oder Papa sagen kann, also vielleicht in einem, allerhöchstens in 2 Jahren, wird die assyrische Flut Syrien und Ephraim samt all ihren Schätzen überspült und erobert haben. Er wird sich über alle seine Flussbetten ergießen und über alle seine Ufer treten. Von Siloa, von dem Ort der Rettung, hatten sie sich abgewandt. Darum wird das Gericht Gottes sie vernichtend treffen. Das ist das Schicksal Ephraims. Aber dann kommt auch Juda an die Reihe. Und er wird daherfahren über Juda. Es überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen. Achten wir drauf. Bis an den Hals. Aber nicht höher. Juda, Jerusalem, Zion werden nicht vollends überspült, werden nicht völlig zur assyrischen Wasserwüste. Und warum nicht? Weil es das Land Immanuels ist. Er wird daherfahren über Juda, es überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird erreichen und die Spanne seiner Heeresflügel wird die Breite deines Landes füllen. Immanuel. Ja, in dieser höchsten Bedrängnis. Durch all diese Gerichtsschläge hindurch blickt Jesaja auf den Erlöser. Denn der ist der wahre Herr dieses Landes. Kanaan ist ja nicht irgendein Land. Juda nicht irgendeine Nation. Zion, nicht irgendein Berg. Sie alle stehen schattenhaft für das Reich Gottes, für das Reich, in dem Gott mit seinem Volk ist, eben Immanuel. Und dieses Reich, das kann nicht untergehen. Das ist für uns ein großer Trost. Denn das Reich Gottes ist ja auch hier, wie es in Lukas 17 heißt, inwendig in uns. Was wäre das für eine trübe Aussicht, wenn wir lesen müssten, dass Juda ganz und gar von der assyrischen Flut verschlungen würde. Nicht, als ob das nicht geschehen würde. Nein, nein, das Wasser kommt, das Wasser steigt, aber nur bis zum Hals. Die Bedrängnisse werden schwer, aber es bleiben Bedrängnisse. Es ist keine Vernichtung. Das Reich Gottes, wie es sich auch heute hier auf der Erde in seiner Gemeinde zeigt, das kann nicht vernichtet werden. Sicher geht im Laufe der Zeit so manche Kirche, so manche Einrichtung, ja buchstäblich den Bach hinunter. Wird verschlungen von der Welt, der sie sich zugewandt hat, weil Siloa ja nicht mehr genügte. Darin folgen sie Ephraim nach. Aber das Reich Gottes als solches, das wird nicht untergehen. Und selbst wenn nur noch eine kleine Insel aus dem Wasser ragt, dann ist eben das das Land Immanuels. Und damit sind wir beim letzten Teil, beim rettenden Felsen Immanuel. Indem Jesaja hier Immanuel, Christus, erblickt, fasst er neues Vertrauen. Und seine Klage über den Untergang Ephraims, über die Verheerung Judas, geht über in ein triumphales Bekenntnis. Schließt euch zusammen, ihr Völker, ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, ihr alle in fernen Ländern, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch, ihr werdet doch zerschmettert. Schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus. Verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt, denn Gott ist mit uns. Das ist im Grunde das gleiche Bekenntnis, das Jesus selbst einmal den Jüngern und insbesondere Petrus mitgibt. In Matthäus 16, da spricht er zu den Jüngern: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Die Pforten des Totenreichs sollen die Gemeinde nicht überwältigen. Egal, wer auch immer etwas unternimmt, die Gemeinde und mit ihr also das Reich Gottes bleiben bestehen. Warum? Weil sie auf einen Felsen gegründet sind. Und was ist dieser Felsen? Ja, die katholische Kirche meint, das ist die Person des Petrus. Aber in Wirklichkeit ist das das zuvor abgegebene Bekenntnis des Petrus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist der Felsen, auf dem die Kirche steht. Wo immer dieser Christus bekannt wird, da ist er selbst durch seinen Heiligen Geist anwesend. Und da ist Gemeinde, da ist Kirche, da ist das Reich Gottes. Und da ist das Volk Gottes sicher vor dem Gericht. Im alten Bund war es ganz genauso. Auch dort war es Christus, wie er in den Einrichtungen in Jerusalem, von denen wir gesprochen haben, vorgeschattet wurde. Wie er in den still fließenden Wassern Siloas angedeutet wurde. Christus war es, der Rettung bewirkte. Egal wie hoch die Wasser des Euphrats steigen mochten, den Felsen namens Immanuel konnten sie nicht überfluten. Am Reich Gottes erleiden die Reiche der Welt Schiffbruch. Gott mit uns. Das ruft Jesaja hier den Völkern zu, allen Völkern. Aber nicht in einer überheblichen Absicht, sondern als ein dankbares Bekenntnis. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass Gott mit uns jahrhundertelang auch ein politischer und auch militärischer Wahlspruch war. War unter anderem das Motto des Königshauses der Hohenzollern in Preußen und auch auf den Koppelschlössern deutscher Soldaten prangte jahrzehntelang dieser Satz. Ich finde, an einer solchen Stelle ist er nicht unbedingt gut aufgehoben, denn man könnte das leicht missverstehen. Es ist ja nicht so, dass man Gott im Krieg als eine Art Talisman bei sich tragen könne. Die Israeliten hatten ja auch mal so gedacht, als sie in einem Kampf gegen die Philister standen und dann die Bundeslade herbeiholten, um so gleichsam Gott als Talisman in die Schlacht zu werfen. Das Ergebnis ist bekannt, die Schlacht ging verloren, die Philister nahmen die Lade an sich. Also wenn wir als Volk Gottes bekennen, dass Gott mit uns ist, dann nicht, weil wir ihn zu uns herabholen wollen, um dadurch Selbstvertrauen zu gewinnen oder uns gar überlegen vorzukommen. Denn wir holen Gott ja gar nicht zu uns. Das Bekenntnis Gott mit uns bedeutet vielmehr, dass Gott in Christus zu uns gekommen ist. Dass er uns erkauft hat. Dass wir ihm gehören. Ja, denn Christus ist ja buchstäblich Gott mit uns. Oder auf Hebräisch Immanuel. Wir bekennen Christus und stehen damit nicht politisch oder militärisch, sondern geistlich auf dem Felsen, der von nichts und niemandem überwältigt werden kann. Ja, es ist erstaunlich, wie auch in so einem Text uns Christus vor Augen gemalt wird. In einem Text, der von einem zeitlichen Gericht, von einer weltlichen, einer politischen, einer militärischen, einer menschlichen Tragödie redet, die das Volk Gottes treffen wird. Denn der Text, ja, er redet auch von Siloam. Das Heilswerk Christi, das mit diesem still fließenden Wasser verglichen wird, das auf den ersten Blick unscheinbar, vernachlässigbar, geradezu unnütz erscheint, das besitzt doch in Wirklichkeit eine gewaltige Kraft. Denn Christus, das haben wir vorhin gerade bekannt, der hat ja nicht weniger als den Tod überwunden. Und zwar nicht für sich selbst, sondern für sein Volk. Im Alten wie im Neuen Bund. Und wer zu Christus gehört, wer ihm mit echtem, wahren Glauben anhängt, wer auf ihn blickt, auf ihn vertraut, wer von ihm und von nichts und niemandem sonst Heil und Rettung erwartet, ja, der darf wirklich behaupten und bekennen, Gott ist mit uns. Der darf jubeln und bekennen, dass nichts und niemand diesen Felsen, diesen Eckstein, auf dem auch wir erbaut sind, umstoßen wird. Ja, nicht in Menschen oder in Mächten oder in Staaten liegt unser Trost. Nicht die mächtigen Wasserfluten des Euphrats bringen Rettung, sondern die stillen Wasser Siloas sind es. Christus am Kreuz, da ist unser Heil. Verachten wir dieses Heil nicht, denn Christus hat es für uns teuer erworben. Amen.